Jan weiß ja, manche Menschen müssen sitzen. Ich gehöre auch dazu.
Manche sind auch reingegangen.
So, mal schauen, ob es klappt. Geht es so? Werde mich bemühen, deutlich zu sprechen und laut. Ich erfahre immer wieder, dass es etwas Besonderes in dem Leben eines Menschen gibt, nämlich andere Menschen, die etwas ganz Besonderes für einen an Bedeutung gewonnen haben. Ute erzählt immer von ihrer Großmutter, wie sie gerne dort gewesen ist, weil sie da Zuwendung, Liebe empfangen hat und in der sonst nicht so glücklichen Kindheit eben einen Gegenpol erfahren hat. Und daran erinnert man sich sein ganzes Leben. In der Schriftlesung haben wir gehört, dass es auch für Timotheus solch einen Menschen gegeben hat, seine Großmutter Lois und seine Mutter Eunike, die wohl maßgeblich durch ihr Beispiel, durch ihr Zeugnis dazu beigetragen haben, dass Timotheus zu dem Menschen geworden ist, den er gewesen war, als sich auszeichnete als ein Mensch, der wertvoll war in der Arbeit für das Reich Gottes, auf den Paulus gebaut hat. Und ich denke, dass solche Menschen, solche Erfahrungen Edelsteine sind. Aber es können auch andere Dinge sein, die Edelsteine für einen Menschen bedeuten. Ich habe auch in meinem Leben solch einen Edelstein empfangen, nämlich ein Zeugnis, was maßgeblich dazu beigetragen hat, dass ich gläubig geworden bin. Es ist so, dass ich aus einem atheistischen Elternhaus komme. Meine Eltern haben mit mir über Gott nicht gesprochen. Und ich hatte eben halt die Vorstellung, die man vielleicht so als Mensch hat, man kennt die 10 Gebote und Gott ist da, der mit dem Zeigefinger eben halt seine Botschaft weitergibt und letztlich die bestrafen wird, die dem nicht Folge leisten. Und als ich anfing, mich mit Gott zu beschäftigen, da war eben halt dieser Edelstein etwas, der etwas in mir ausgelöst hat, ein besonderes Verständnis gegeben hat. Es ist ein Zeugnis, was David abgegeben hat. Und er war ein Mann Gottes und seine Erfahrungen von Gott haben mich tief beeindruckt und bleibenden Einfluss auf mein Glaubensleben ausgeübt. Der 103. Psalm ist zwar ein bisschen länglich, aber ich will ihn trotzdem vorlesen. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der mit Gutem dein Verlangen stillt, dass deine Jugend sich erneuert gleich dem Adler. Taten des Heils vollbringt der Herr und schafft Recht allen Unterdrückten. Er tat Mose seine Wege kund, und den Kindern Israel sein Walten. barmherzig und gnädig ist der Herr, langmütig und reich an Güte. Er hadert nicht immer da und verharrt nicht ewig im Zorn. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Aufgang der Sonne fern ist vom Niedergang, so fern tut er unsere Übertretungen von uns. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Des Menschen Tage sind wie das Gras. Er blüht wie die Blume des Feldes, wenn der Wind darüber geht, so ist sie dahin und ihre Stätte weiß nichts mehr von ihr. Aber die Gnade des Herrn währet immer und ewig und seine Treue auf Kindeskinder bei den Frommen, die seinen Bund halten und seiner Gebote gedenken durch die Tat. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und seine Königsmacht herrscht über das All. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr sein Wort vollführt. Lobet den Herrn, all seine Heerscharen, ihr seine Diener, die ihr seinen Willen erfüllt. Lobet den Herrn, all seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Auch wenn man es vielleicht nicht glaubt, einer der Punkte, die in diesem Psalm besondere Bedeutung für mich gewonnen hatte, war die Frage nach der Schuld. Ich glaube, junge Menschen haben viel mehr ein Gefühl für noch für das, was richtig und falsch ist in ihrem Inneren. Ich habe das Gefühl, je älter man wird, desto mehr stumpft das ab und man liegt dem Schein doch irgendwie doch ganz gut zu sein. Aber wenn man am Anfang ist und wirklich ehrlich mit sich ist, dann erkennt man, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und was wir hier lesen, finde ich, ist etwas Großartiges. Es ist eben halt nicht der Gott, der wie ein Richter hart und, ich sag mal, unbarmherzig gegen die Schuldigen vorgeht. Wir lesen hier im Vers 9, er hadert nicht immer da und verharrt nicht ewig im Zorn. Selbst wenn wir etwas falsch gemacht haben, selbst wenn es einen Grund gegeben haben, warum Gott zornig und böse auf uns gewesen wird. Es geht vorüber, er verharrt nicht ewig im Zorn. Und wir wissen heute, in Jesus gibt es eine Grundlage für eine ganz tiefgreifende Erlösung. Er handelt nicht mit uns nach unserem Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Schuld. Das ist damals unter dem alten Bund gesagt. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und mehr noch, obgleich das Gericht Gottes über mich, über die Menschen steht, erlebt David etwas, was, ich sage euch einmal, so tröstlich und mutmachend ist. Im Vers 3 und 4 heißt es, der all dir deine Schuld vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Das heißt, Gott ist das nicht gleichgültig, wie es uns geht. Er nimmt Anteil daran und er wirkt, auch wenn wir es vielleicht nicht immer sofort merken. Das ist die Verheißung. Er wirkt zu unserem Wohl, zu unserem Besten. Und etwas, was ich in gewisser Weise überraschend finde, ist, dass Gott als der absolut gerechte und mächtige Herr über allem ein Gespür, einen Sinn hat für unsere Unzulänglichkeit. Und er kalkuliert in seinem Verhalten uns gegenüber eben halt ein, dass wir nicht die Vollkommenen sind, die schuldlosen Engel vollkommen in hellem Licht gekleidet sind, sondern dass wir Menschen sind. Denn, was lesen wir ab Vers 13, wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Die Kinder, die also so viele Dinge noch nicht verstehen und so manche Dinge tun, die einen auch manchmal ganz schön in Fahrt bringen als Eltern. Er erbarmt sich über die Kinder und es heißt, denn, und warum tut er das? Denn er weiß, was für Geschöpfe wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Des Menschen Tage sind wie das Gras, er blüht wie die Blume des Feldes. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie dahin und ihre Stätte weiß nichts mehr von ihr. Die Vergänglichkeit unseres fleischlichen Lebens ist Gott vor Augen. Und es ist Anlass für ihn, mit uns Erbarmen zu haben. Gott ist geduldig und langmütig. Aber er weiß eben halt, weil die Vergänglichkeit in uns ist, dass wir auch manchmal so voller Ungeduld sind und geplagt werden von der Hetze. Die Zeit, sie läuft uns davon und unser Leben ist begrenzt. Ich sehe manchmal so alte Häuser, die noch vor dem Krieg gebaut sind. Und ich weiß, dass viele der ehemaligen Erstbewohner nicht mehr da sind. Aber auch die Wohnung jetzt bewohnen, wissen nichts mehr von ihnen. Es ist dahin, die Vergänglichkeit geht und löscht all das aus. Wer weiß noch, wer alles vor 300-400 Jahren gelebt hat, was für eine Lebensgeschichte sie hatten, was für Freuden, was für Ängste die Leute ausgezeichnet haben. Es ist ausgelöscht aus dem Gedächtnis dieser Welt. Aber wir mit Jesus haben eine besondere Verheißung, dass es einen Aspekt gibt in der Ewigkeit. Werden unsere irdischen Wohnungen irgendwann andere Leute belegen werden, haben wir eine Wohnung im Himmel, die Christus für uns bereitet hat. Da sind wir schon eingetragen, da steht schon unser Name auf dem Türschild und wartet darauf, dass wir einmal da einziehen können und Anteil haben an der großen Zukunft, die uns verheißen ist. Und wenn man mit der Unzulänglichkeit zu kämpfen hat, ist es manchmal tröstlich, wenn es, wie in Vers 5 heißt, der mit Gutem unser Verlangen steht. Gott also erkennt unser Verlangen und es ist ihm nicht gleichgültig, sondern er tut etwas, und zwar, der mit Gutem unser Verlangen stillt. Und es geht weiter, dass unsere Jugend sich erneuert, gleich dem Adler. Das fällt manchmal schwer, wenn es einem wirklich schlecht geht, auch wenn man älter geworden ist und die Kräfte dahin siegen. Aber es ist, erinnern wir uns, durchaus möglich eben halt. Denken wir noch Hiob, der so gelitten hat und so niedergeschmettert worden ist, hatte noch einmal den Freiraum gekriegt, eine neue Familie sozusagen aufbauen zu können und zu gründen in hohem Alter. Oder Abraham, wo Sarah noch schwanger geworden ist, im hohen Alter einen Sohn geboren hat. Und es geht noch tiefer. Heute erkennen wir, dass Gott tatsächlich das bei uns jedem tun möchte. Im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel heißt es im Vers 16, daher werden wir, also Paulus und seine Mitarbeiter, nicht mutlos, sondern obgleich unser äußerer Mensch zerstört wird. So wird doch unser Innere von Tag zu Tag erneuert. Eine Verheißung, die darauf abzielt, dass sich unser innerer Mensch, das, was unser geistliches Leben ausmacht, tatsächlich erneuert wird, wie ein Adler, hier im Psalm 103 beschrieben. Und ein Vers, den ich immer früher überlesen habe, aber jetzt bei der Bibelvorbereitung habe ich mich doch mal seiner angenommen, da heißt es im Vers 7, er, also Gott, hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israel sein Walten. Was drückt solch ein Vers aus? Es ist nämlich nicht so, wie manche eine Gottesvorstellung haben, wie ich glaube im Islam, wo die gläubigen Knechte von Allah sind. Hier drückt sich etwas anderes aus. Gott sieht uns als mehr, als Freunde an. Denn wir lesen zum Beispiel von Abraham, als Gott Sodom und Gomorra zerstören wollte, da machte er sich Gedanken und er dachte, Abraham soll doch ein großes und starkes Volk werden und alle Völker werden sich nach seinem Namen Segen wünschen. Und das war der Grund dafür, dass der Herr dachte, soll ich vor Abraham geheim halten, was ich tun will? Gott hat für uns ein besonderes Verhältnis. Und wir lesen zum Beispiel das, was Jesus sagt. Im 15. Kapitel, ab Vers 15, das andere war 18. Kapitel, Vers 18, dieses 15. Kapitel, Vers 15. Ich, sagt Jesus, nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Gott lässt uns Anteil haben an seinen Plänen. Vieles lesen wir, was kommen wird. Wir lesen in der Offenbarung, vielleicht manche Dinge nur verschwommen, aber sie geben einen Eindruck davon, dass Gott einen Plan hat, dass es schwierig sein wird für uns, aber es gibt einen Einblick, worauf all das abzielt, was Gott vorhat. Er hat uns eingeweiht, soweit er das will. Wir sind Freunde. Wir haben einen anderen Status als Knechte. Und wir sind sogar mehr als Freunde. Wir sind Kinder, adoptierte Kinder. Das soll uns Mut machen für manche vielleicht schwere Stunden in der kommenden Woche und darüber hinaus.